Das Predigtthema für heute Abend, für den grünen Donnerstag, in Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Jesus in Gethsemane. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam wieder zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo wollte ich, Ärmster unter den Elenden, mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Ich bin in Wahrheit eins der schlechtsten Wesen, das du dir, lieber Heiland, hast erlesen, und was du tust, das sind Barmherzigkeiten auf allen Seiten. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Drum suchst du mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Armen. Nun danke ich dir vom Grunde meiner Seelen, dass du nach deinem ewigen Erwählen auch mich zu deiner Blutgemeinde brachtest und selig machtest. Hör niemals auf, dich so zu offenbaren, wie wir es bis an den heutigen Tag erfahren. Verherrliche an uns, Herr, deinen Namen ohne Ende. Amen.
So viele eindrückliche Texte, die für die Passionszeit möglich sind. Auch im Matthäusevangelium, das ja für dieses Jahr uns Grundlage der Texte sein soll. Schon am vergangenen Sonntag haben wir mit Matthäus 21 ja die Tür weit aufgemacht für diese heilige Woche. Und jetzt sind wir heute Abend in Matthäus 26. Allein diese Kapitel 21, 22, 23, 24, 25, alles Texte, die in dieser heiligen Woche ihren Platz haben. Ein Text nach dem anderen, wo die Evangelien immer breiter werden, um uns allein durch die Textmenge deutlich zu machen: Jetzt sind wir in der absoluten Mitte, jetzt sind wir im absoluten Zentrum, um das geht es jetzt tatsächlich, was hier vor uns steht. Und dazu gehört auch dieser Text, den wir heute Abend hier vor uns haben. Unmittelbar nach dem Abendmahl geht Jesus mit seinen Jüngern heraus und geht in diesen Garten, den Garten Gethsemane. Ganz viele von ihnen, die waren ja schon da. mit mir teilweise sogar, waren sie in diesem Garten. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, wie wir versucht haben, wenn wir in diesem Garten waren, zwischen den Tausenden und Abertausenden von Touristen, die sich gleichzeitig auf diesen paar wenigen Quadratmetern knubbelten, zu versuchen, sich vorzustellen, wie das wohl vor 2000 Jahren gewesen sein mag, als er, Jesus, da mit seinen Jüngern in diesem Garten war, dieser Teil Olivenbäume, vielleicht mit einer entsprechenden Ölkelte am Abhang vom Ölberg gegenüber von Jerusalem liegend. Dort immer wieder war es ein Treffpunkt für Jesus, seine Jünger. Vielleicht gab es sogar einen Aufenthaltsort, vielleicht sogar eine Übernachtungsmöglichkeit. Wie auch immer, das war ein ganz wichtiger, bekannter Ort für Jesus. Vielleicht kannte er sogar den Besitzer. Vielleicht war der Besitzer sogar einer, der mit ihm unterwegs war. Wir wissen so vieles nicht, was wir gerne wüssten über diesen Garten Gethsemane. Klar ist aber, dass der Ausleger recht hat, der sagt, wir treten mit diesem Abschnitt in das Heiligtum der Passionsgeschichte. Wir kriegen etwas mit in dieser Szene, wir kriegen was mit von Jesus. Das ist unwahrscheinlich, wie sich Jesus uns hier zeigt. Man ist ja ein bisschen zerrissen bei dieser Geschichte. Die Gefühle gingen so hin und her. Auf der einen Seite zeigt uns dieser Text wunderbar Jesus, in einer ganz besonderen Art und Weise zeigt er uns Jesus. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ja extrem peinlich, was hier in diesem Text abläuft, wenn wir uns einmal jetzt die Jüngerseite anschauen. Und so ist natürlich dieser Text, der löst so beides bei uns aus. Was will denn Gott uns zeigen? Was will er uns denn sagen, wenn wir uns miteinander auf diese kurze Zeit einlassen, diesen Gethsemane-Text auf uns wirken zu lassen? Dazu kommt ja zuallererst, dass Sie hier von Dingen von Jesus erfahren, die Sie so bisher nicht gewusst haben. Wir haben ja jetzt vieles von Jesus schon gehört in den Kapiteln davor. Wir haben vieles von ihm erlebt. Wir haben ihn in vielen Szenen gesehen, ganz eindeutig. Aber so, wie er jetzt hier war, so haben wir ihn bisher ja noch nicht gesehen. So haben wir ihn bisher noch nicht erlebt. Hier ist einer Darstellung von Jesus, die ihn in unwahrscheinlicher Not, in einem unwahrscheinlichen Druck, in einer unwahrscheinlichen Gebetslast sieht. Es ist dieser Leidende, der klagende Gerechte aus dem Alten Testament, der hier beschrieben wird, der hier zu Gott schreit. Und das hat Auswirkungen nicht nur auf seinen Geist, Auswirkungen auf seine Seele, Auswirkungen auf seinen Körper. Er ist mit allem, was dazugehört, ist er bei diesem Gebet mit beteiligt. Er redet den lebendigen Gott an, er preist ihn, er bittet ihn. Es ist eine Willensübergabe, die einmal, zweimal, dreimal stattfindet. Und das ist das, was in einer Intensität uns dokumentiert wird. Einmal, zweimal, dreimal. Und was geht es denn da, was im Garten Gethsemane abläuft? Was wird denn beschrieben? Jesus sagt es ja am Ende deutlich. Es geht um die Stunde. Um die eine ganz besondere Stunde. Um die Stunde, um deren Willen er ja überhaupt nur auf dieser Erde ist. Um die Stunde, von der wir wissen, dass die gesamte Heilsgeschichte darauf hinzuläuft, dass es genau diese eine Stunde gibt, an der es zum stellvertretenden Leiden und Sterben von Jesus Christus kommt, damit er uns und der gesamten Schöpfung den Himmel auftun kann. Diese Stunde. Und wie wird uns Jesus in dieser Stunde gezeigt? Wie wird uns Jesus in diesem Zentrum gezeigt? Das eine, was uns sofort auffällt, das Leiden und das Sterben von Jesus, hat mit dem klassischen Heroismus nichts zu tun. Hier wird nun absolut kein Heldenstatus praktiziert. Sondern wir haben einen Jesus, von dem es hier heißt, dass er betete und dass er trauerte und dass er zagte und dass er auf sein Angesicht fällt, dass er sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Ein Jesus, der nicht in irgendeiner Art und Weise wunderbar stark und mächtig und uneingeschränkt dadurch marschiert, sondern Jesus, der tatsächlich an dieser Stelle den Leidenden, den Sterbenden zum Ausdruck bringt. Er, der ganz Gott ist, ist hier ganz Mensch. Und dass das so ist, dass wir hier nicht uns sowas einbilden, da haben wir ja eine wunderschöne, autorisierte Interpretation. Im Hebräerbrief heißt es ja genau von dieser Zeit, in den Tagen seines irdischen Leidens und seines Lebens hat er Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Bitten, flehen, mit lautem Schreien und mit Tränen. Das ist Jesus. Das eine, was uns auffällt. Das andere, was natürlich auffällt, ist, dass das, was hier geschieht, ja nicht sein privates Sterben war. Sondern dem, was er hier tut, er tatsächlich sein Leben lässt für die gesamte Welt. Er stirbt unseren Tod. Und er macht das. Er macht das wirklich. Er geht tatsächlich diesen Weg. Er ist nicht nur in Einheit mit seinem Vater, er betet ihn nicht nur an, er äußert nicht nur diese große Bitte immer wieder, sondern er sagt dann den einen Satz, der er alles, absolut alles geändert hat. Nämlich den Satz, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Satz, der hat's geändert. Der Satz, der hat's gebracht, der Satz, der passt ja überhaupt nicht in unsere Gedankenwelt, unsere Kultur, unsere Erwartung, unsere Lebensplanung hinein. Aber er ist genau der entscheidende Satz, nämlich tatsächlich hier zu hören, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieser Satz, der macht den Unterschied, dass Jesus diesen Satz für uns gesagt hat. Und wenn Sie das hören und Sie kennen diesen Text, die weitaus meisten haben ihn ja seit Jahren, seit Jahrzehnten in ihrem inneren geistlichen Bestand mit drin, dann wissen Sie, das, was hier passiert, das ist unendlich liebevoll. Unendlich liebevoll, dass Jesus diesen Satz gesagt hat. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, mein Vater im Himmel, aber Vater. Dieser Satz. Der hat es gebracht. Da kämpft Jesus mit allem, was zu ihm gehört, für mich um den Himmel. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Ich bete dich an. Und deswegen ist es uns ein ganz großes Anliegen, an diesem Abend und diesen Tagen zusammen zu sein, wo wir diesem Ereignis in ganz besonderer Weise gedenken wollen. Nein, das hat nichts mit unserem Privatvergnügen zu tun. Absolut nicht. Es ist uns ein ganz großes inneres Bedürfnis. Es ist eine innere Bedeutung für unser Leben, das mehr ist als manch anderes, was wir in diesen Tagen tun können. Dem lebendigen Gott zum Ausdruck zu bringen, ich bete dich an, dass du in dieser Weise unendlich liebevoll dich mir zugewandt hast und den Himmel geöffnet hast. Ich darf durch Jesus in den Himmel. Das ist das eine, was über Gethsemane steht. Das andere, was über Gethsemane steht, ich denke, das haben Sie jetzt wieder zum x-ten Mal gespürt. Es ist einfach zutiefst peinlich. Es ist einfach zutiefst peinlich. Ich komme nicht drüber weg. Ich weiß nicht, wie oft ihr es schon gelesen habt, aber jedes Mal denke ich, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das muss man doch spüren. Das muss man doch mitkriegen, dass mein Herr, dass mein Meister jetzt in diesen Augenblicken meine Präsenz braucht, mein Dasein braucht, dass ich ihm in irgendeiner Art und Weise mit meiner Nähe wenigstens zur Verfügung stehe. Und da sind sie, diese drei ganz besonderen Jünger, die beiden Minister und der Felsen, nicht wahr? Das sind sie, die, auf die sich alles konzentriert, der innerste Kern vom innersten Kern. Und die sind dabei und es ist so peinlich, es ist einfach nur peinlich. Es ist ein riesengroßes Versagen, eine einzig riesengroße Blamage. Sie sollten zusammenstehen für ihren Herrn, sie sollten ihm helfen, sollten ihm ein Stück Kraft geben durch ihr Dasein. Und mit einer dreifachen Wiederholung, so wie dreimal dieses Gebet gezeigt wird, diese dreifache Wiederholung, taucht ja eine einzige Vokabel erschütternd regelmäßig auf. Und die Vokabel, die auftaucht, Sie wissen sich, das ist die Vokabel schlafen. Schlafen taucht auf. Einmal, zweimal, dreimal, dann noch die Verstärker. Ihr wollt den Schlaf und ihr wollt ruhen. Also fünfmal taucht die Wortgruppe auf. Schlafen. Nein, natürlich, das ist ja nicht ein äußeres Schlafen. Das natürlich auch, dass die fix und fertig waren. Sondern es ist ja diese Sprache der Bibel, und die Sie hier sind und das mitverfolgen. Sie kennen das doch mit mir, dass das die Sprache der Bibel ist. Wenn die Bibel vom Schlafen spricht, von der Welt des Schlafens spricht, dann spricht sie von der alten Welt. Das ist die Welt des Schlafens, das ist die Welt ohne Gott, das ist die Welt, die schläft, und zwar die für immer schläft, die sogar den Todesschlaf hat, die einfach nicht da ist. Und die schläft und die zieht mächtig hinunter. Und jetzt erleben hier diese Jünger tatsächlich in dieser starken Bildsprache im Garten Gethsemane, dass in ihnen diese Welt tickt. dass in ihnen diese Welt abläuft, dass sie Teil dieser alten Welt sind. Sie stehen nicht außerhalb, sie sind nicht die Elite, sie sind nicht ein Stockwerk höher, sondern sie stehen genau auf diesem Level wie alle anderen auch und sind Teil des Systems dieser Welt. Sie schlafen. Und natürlich ist die Bildsprache für uns gut. Sie alle haben ihre Erfahrung, wo sie mal müde gewesen sind und versucht haben, gegen den Schlaf zu kämpfen. Das ist ja eine unglaubliche Kraft, nicht wahr? Sie haben vielleicht die ersten 18 Stunden des Tages halbwegs überlebt und haben dann noch in Dämmerstimmung eine vierstündige Autofahrt vor sich, machen noch gemütliche Musik an und wissen, jetzt geht ein furchtbarer Kampf los, nicht wahr? Im Grunde müssten sie bei offenem Fenster möglichst mit lauter Musik sich unterhalten und streiten, damit sie überhaupt wach bleiben können. Was für eine Sogkraft steckt dahinter, wir wissen es alle. Und diese Sogkräfte des alten Systems, die ticken jetzt in uns auch, die ticken in uns auch. Und hier erleben wir also tatsächlich, dass diese drei stellvertretend für uns merken, sie sind Teil des Systems. Und dabei hören wir doch die Stimme des Apostels Paulus. Wir hören diese Stimme aus dem Epheserbrief, die uns so gut bekannt ist. Wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten und der Christus wird dich erleuchten. Jetzt verstehen Sie diesen Satz? Jetzt verstehen Sie, warum das der Satz bei einer christlichen Taufe war. Wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Der Christus wird dich erleuchten. Steig aus der alten Schlafwelt aus. Du gehörst aber zur alten Schlafwelt dazu. Manche von uns begreift das erst relativ spät. Da sind sie vielleicht mit mir christlich sozialisiert aufgewachsen, mehr oder weniger harmlos durchs Leben marschiert. Und denken, doch so ein ganz klein bisschen, so ein bisschen anders ticke ich schon als die anderen. Und müssen dann mühsam entdecken, schamvoll entdecken durch viele Jahre und Jahrzehnte von Erfahrungen. Ich dachte, ich sei anders. Oh schade, das stimmt leider nicht. Ich gehöre genauso zur alten Schlafwelt wie alle anderen auch. Mag Gott mich bewahrt haben, seine Barmherzigkeit, dass die Gelegenheiten nicht so waren wie bei manch einem anderen, an der Schlafwelt zu partizipieren. Aber ich gehöre von dem, was in mir tickt und in mir funktioniert. Gehöre ich, gehören Sie, gehören wir zur Schlafwelt des alten Systems. Wenn einem das bewusst wird, dann merken wir, wie froh und glücklich wir sind, dass wir an diesem Abend hier zusammen sein können. Dass wir nicht nur von dem unendlich Liebevollen hören, sondern auch von dem notwendig Schamvollen hören und zu begreifen und zu wissen, mein Gott, mit meinen drei Spezialisten, Johannes, Jakobus und Petrus, die da sind, stelle ich mich natürlich selbstverständlich in dieselbe Reihe derer, die von ihrem alten Wesen, von ihrem alten System zur Schlafwelt gehören. Und wenn wir dich nicht hätten, dann würden wir in der Schlafwelt auch untergehen. Aber jetzt, oh, große Freude, Sie kennen das, der schmeißt die nicht raus. Er schmeißt die nicht raus. Er weiß es, dass sie zur alten Schlafwelt gehören. Und er weiß, dass er genau deswegen den Weg ans Kreuz geht. Unendlich liebevoll, notwendig schamvoll, ja, aber zukünftig absolut hoffnungsvoll. Zukünftig absolut hoffnungsvoll. Denn jetzt passiert ja genau das, dass am Ostermorgen Auferstehungskraft ankommt, dass die Schläfer aufwachen können, dass die Toten wieder auferstehen können, dass es dazu kommt, dass nicht aus mir selbst heraus ich mich ein bisschen religiös aufputsche, sondern es tatsächlich dazu kommt, dass der lebendige Gott sich mit mir und meinem Wesen, meinem Schlaf, meinem Tod verbindet und seine Wachheit und sein Leben in mein Leben hineinkommt. Kommen lässt. Das ist es. Er schafft eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur. Und die Neuheit des Geistes, der jetzt in ihnen wohnt, schafft es tatsächlich, dass in ihrem Leben jetzt etwas da ist, was sie auch mit mir auf eine andere Basis stellt. Und deswegen kann Jesus diesen unglaublichen Satz hier sagen. Wachet und betet. Und im Sinne von, strengt euch ein bisschen an. Sondern es hat was ganz anderes. Hat dass er nicht an Fechtung fällt. Der Geist, welcher Geist? Ihr Geist. Ihr Geist, nein, der neue in Christus ihnen gegebene Geist, der ist willig. Ihre alte Existenz, Fleisch, nach Leib, Seele und Geist, Fleisch, nach Leib, Seele und Geist, die haben keine Chance. Aber der Geist, der in euch wohnt, die Verbindung mit dem lebendigen Gott, die schafft das Neue. Sie spüren hier, wenn Sie ein bisschen paulinische Ohren entwickelt haben, dann spüren Sie natürlich hier dieses Phänomen, dass tatsächlich hier der lebendige Gott uns mit hineinnimmt in diese ganz besondere neue Welt, die er für Sie und für mich eröffnet hat. Er ist in Ihr Leben eingezogen, er ist in mein Leben eingezogen mit seinem Geist. In der Neuheit des Geistes sind Sie zu einem neuen Leben im Wachzustand ermächtigt. Wow! Zu einem neuen Leben im Wachzustand ermächtigt. Was ist jetzt für diese Ermächtigung? Was ist der Generalschlüssel, den Sie bekommen, um im Wachzustand unterwegs zu sein? Mit welchem Generalschlüssel schließen Sie jetzt die Türen auf? Und Jesus sagt es: Betet. Macht's wie ich, sagt Jesus. Macht's wie ich. Betet. Ihr dürft beten. Dürft in allen Situationen, in Hochs und Tiefs, in ganz kurz, ganz lang, an allen Orten, dürft ihr eins tun, so wie ich, zu Gott dem Vater kommen und sagen: Abba, Vater, da bin ich. In der Neuheit des Geistes, die du mir geschenkt hast, und darf beten. Ja, Gethsemane ist ein ganz besonderer Ort. Gethsemane ist ein ganz besonderer Ort, in dem wir die unendlich liebevolle Tat von Jesus sehen, in dem wir das notwendig Schamvolle erkennen und in dem wir zukünftig hoffnungsvoll hier das Leben beschrieben bekommen. Und wenn wir an diesem Abend zusammen sind, jetzt hier so zusammen sind und nicht mehr zur alten Schlafwelt gehören wollen, sondern mit ihm durch die Neuheit des Geistes wach leben dürfen, dann will er uns dazu neu ausrüsten. Er will uns das zusagen, was im Römerbrief steht. Der Tag ist nun da, die Stunde ist da, der Zeitpunkt ist da, aufzustehen vom Schlaf. Ihr sollt nicht mehr schlafen, heißt es im 1. Thessalonicher Brief, wie die anderen, sondern lasst uns wach und nüchtern sein, in dem, was durch den Geist in euch, in mir, in uns ermöglicht ist. Der lebendige Gott stellt uns in diese Gemeinschaft mit ihm in Christus hinein. Wenn wir eingeladen sind zum Tisch des Herrn, wenn er uns begegnen will, dann kommen genau diese drei Wirklichkeiten, die wir in Gethsemane gesehen haben, in der Begegnung von Brot und Wein uns entgegen. Wir freuen uns an dem unendlich Liebevollen unseres Gottes, dass er für uns das gesagt hat: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir sind so froh, dass das Schamvolle meines alten Lebens, meines Schlafzustandlebens, durch seine liebevolle Heiligung und Gerechtigkeit mir vergeben ist. Und er verbindet sich mit mir in der Neuheit des Geistes, zu einem Weg und zu einem Leben, das wir gehen dürfen. Und so danken wir unserem Gott. Wir danken ihm, dass wir an diesem Abend, in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Herrn zusammen sein dürfen. Dass wir von seiner Liebe leben und für die Vergebung ihm danken und autorisiert werden in der Neuheit des Geistes, unseren Weg im Wachzustand ihm entgegenzugehen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken. Danken, dass du uns heute Abend mit hineinnimmst in dein ganz besonderes Beten, in dein Ringen vor deinem Vater und vor unserem Vater. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken dafür, dass du das getan hast, dass du das aus Liebe, aus Gehorsam zu Gott, deinem Vater, getan hast. Dank sei dir dafür. Und wir danken dir, dass wir diese Profiteure dieser Liebe sind. Und dass wir auch an diesem Abend dir von Herzen die Ehre geben wollen über dieser Liebe. Wir danken dir, dass du uns alle unsere Schuld vergeben hast. Wir sind so froh darüber. Und wir preisen dich, dass wir mit dir verbunden sein dürfen, dass du in uns lebst, dass dein Geist in uns lebst und dass du uns diesen Generalschlüssel des Gebetes geschenkt hast, mit dem wir zu dir kommen dürfen, ununterbrochen, und sagen dürfen, aber lieber Vater, in Jesus bin ich hier. Danke, dass du es bist, der in uns lebt und der in uns wirkt und der in uns siegt. Gepriesen seist du.